Ja, und wer von euch ist HSV-Fan? Bitte mal aufstehen. Outet euch. Ja, wir sind zwei. Weil das waren wirklich noch Zeiten damals, als sich der HSV in solchen Tabellenregionen bewegt hat. Das ist lange her, aber wir Ältere, wir können uns daran noch erinnern. Aber dann ging es so langsam so mit dem HSV so nach und nach bergab und letzte Saison ist der unabsteigbare HSV abgestiegen. Statt gegen Bayern verlieren wir jetzt gegen Holstein Kiel. Und ich war gestern live dabei, DFB-Pokal, und wir haben gewonnen. Okay, war ziemlich knapp, war auch ziemlich peinlich. Es ging gegen TuS Erntebrück. Aber immerhin, als HSV-Fan ist man dankbar, weil HSV-Fan sein ist bitter. Ist einfach bitter. Extrem bitter. Der Duden, der definiert Fan mit begeisterter Anhänger. Und bei mir, der lässt die Begeisterung schwer nach, so nach den ganzen Niederlagen, nach dem Abstieg in der zweiten Liga, weil Fans, die wollen eins, sie wollen jubeln. Und wenn es nicht so läuft, dann kippt die Begeisterung. Da wird gepfiffen. Warum ich euch das Ganze erzähle? Ich denke, Jesus hatte viele Fans. Viele begeisterte Anhänger, Fans, die applaudierten, als so nach der Brotvermehrung 5000 Menschen satt wurden. Fans, die begeistert erzählen, wie Jesus den Lazarus so aus dem Grab herausgerufen hat. Fans, die ihm zujubeln, wenn es gut läuft im Leben. Fans, die vor Wind und Wetter geschützt auf der überdachten Tribüne sitzen und applaudieren, wenn es läuft. Und pfeifen, wenn es ja vorne nicht so läuft, aber die nie selber mit auf dem Platz stehen, die nie mit Jesus gemeinsam im Team schwitzen. Ich denke, Gemeindehäuser, Kirchengebäude, die stehen immer in der Gefahr, zu solchen Stadien zu werden. Da kommen dann jede Woche die Fans ins Gemeindestadion und die jubeln Jesus zu. Fans. Die wollen Jesus so nah sein, dass sie alle Vorteile mitnehmen. So ein bisschen Kraft für die Woche, ein bisschen Segen für das eigene Leben. Auch mal ein Wunder wäre schön und bitte wirklich viele sonnige Tage. Fans, die wollen gute Stimmung, positive Gefühle. Aber wollen sie Jesus? Fans wollen Gratis-Food. Aber wollen sie das Brot Jesu essen? Sie wollen vielleicht eher Schwarzwälder Kirschtorte als Schwarzbrot. Fans, die sind so lange dabei, solange es glatt läuft. Und sind Fans von der Gemeinde, vom Pastor enttäuscht, dann lassen sie oft auch die Sache mit Jesus. Fans, die wollen gestillte Bedürfnisse. Aber die wollen keine folgenreiche Beziehung zu Jesus. Denn wehe, dieser Jesus will sich mal ins Leben einmischen. Wehe, der will mal die Gewohnheiten aufmischen. Fans hat Jesus viele. Nur Jesus ist es nicht wichtig, Fans zu haben. Wenn Jesus die Beziehung beschreibt, die er zu uns haben möchte, ist für ihn Fan oder begeisterter Anhänger keine Option. In einem sehr herausfordernden Buch, Not a Fan, vom Bewunderer zum Nachfolger, macht Pastor Kyle Eidelman das deutlich, dass Jesus eben es nie so auf Fans abgesehen hat. Er will Nachfolger. Immer wieder sagt er, folge mir nach. Wenn man in die Evangelien reinguckt, ungefähr 20 Mal. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, die warfen Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Kommt, folgt mir nach. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Jesus ruft uns zu sich in seine Nachfolge. Fan oder Nachfolger? Das ist die Frage. Und Achtung, hier wird nicht gefragt, ob du mal nach der Predigt mal die Hand gehoben hast. Hier wird auch nicht gefragt, ob du so einen christlichen Aufkleber auf dem Auto hast oder ob du die 10 Gebote aus dem FF und die Früchte des Geistes auch sofort drauf hast, ob du weißt, wer Haggai ist oder Gamaliel, ob dein Handy-Klingelton ein Lobpreislied ist. Das ist ja alles gut. Aber das macht uns noch nicht zu Nachfolgern. Zu Nachfolgern Jesu. Denn Nachfolger sind wir alle. Wir folgen alle jemandem nach und wir tun das jeden Tag unseres Lebens. Die Frage ist nur, wem? Von irgendjemand haben wir so eine Vorstellung bekommen, worum es im Leben geht. Hat uns jemand beeindruckt, der hat uns gelehrt, der hat uns was vorgelebt, der hat uns geprägt oder einfach nur etwas getan und wir haben uns so dran gewöhnt. Und dem folgen wir, Tag für Tag. Mag sein, dass es die Eltern waren oder Freunde oder ein Lehrer. Wir alle. Wir alle folgen jemandem. Politiker folgen dem Willen zur Macht. 5 Millionen folgen Pinterest. 139 Millionen auf Instagram Cristiano Ronaldo. Und viele ältere Menschen, die folgen der Apothekerumschau. Wir folgen einem Menschen oder einer Idee oder einem Vorbild oder einem Traum, von dem wir uns Leben versprechen. Manche meinen ja, nö, also ich folge keinem. Ich mache nur das, worauf ich Lust habe. Aber die folgen ihren Hormonen. Denn die bestimmen in der Regel, wozu wir Lust haben. Irgendjemanden folgen wir immer. Die Frage ist nur, wem folge ich? Manche sagen, es ist leicht. Ich bin Christ. Also folge ich Jesu. Aber ist das wirklich so? Lange Zeit galt das Parlament in Südafrika als das frömmste Parlament der Welt. Da wurde vor jeder Parlamentssitzung miteinander zu Jesus gebetet. Und gleichzeitig regierte in dem Land die Apartheid auf eine grausamste Art und Weise. Und man fragt sich im Rückblick, warum ist das niemand aufgefallen? Okay, das ist lange her und Südafrika ist weit weg. Aber hier, ich, wem folge ich? Vielleicht denke ich, ich folge Jesu. Aber in Wirklichkeit folge ich etwas völlig anderem. Ich folge meinen Gewohnheiten, bürgerlichen Idealen, dem Wunsch nach Sicherheit, meinem Streben nach Anerkennung, nach Erfolg. Und abends folge ich auch gern mal der Fernsehzeitung. Aber folge ich Jesus? Bin ich bereit, schnell zu vergeben? Fällt es mir leicht, meine Feinde zu lieben? Oder die Menschen, die mich nerven? Wenn ich nur mal an die Leute denke, die mir mal so die Vorfahrt nehmen, wie die mich schon nerven, bin ich in den 48 Jahren meines Lebens, 46, sorry. Ja. Ich muss jetzt nochmal drüber nachdenken. Bin ich in den 46 Jahren meines Lebens liebevoller geworden, geduldiger, großzügiger? Habe ich so nach und nach so einen inneren Frieden gefunden? So einen Frieden, der auch von mir so ausstrahlt auf andere? Empfinde ich eine immer tiefere Freude an Gott, an dem Leben, das er mir schenkt? Kurz, werde ich Jesus, dem ich folgen möchte, immer ähnlicher? Eine Frau, die war eines Sonntagsmorgens im Auto auf dem Weg zum Gottesdienst. Und als sie zu spät losgefahren war, hatte sie es eilig. Dummerweise fuhr ausgerechnet an diesem Tag ein sehr, sehr langsamer Fahrer direkt vor ihr. Und die Frau in ihrer Hektik, der Gottesdienst, der begann ja gleich, die fuhr dicht auf, hupte an der Ampel, als der Wagen nicht sofort losfuhr von dem anderen. Und sie schimpfte wild und gestikulierte. Das ging 2 Ampelkreuzungen so. An der dritten klopft es an ihre Scheibe. Die Frau drehte den Knopf und schaute direkt einen Polizisten an, der neben ihrem Fahrzeug stand. Sie kurbelte die Scheibe herunter und der Beamte verlangte ihr von ihr die Papiere, den Fahrzeugschein. Und nachdem die Frau die Unterlagen ihm ausgehändigt hatte, verschwand der Polizist zur Überprüfung im Streifenwagen. Kurz darauf kehrte er zurück, überreicht ihr etwas verlegen wieder die Papiere und sagt, ja, alles okay, gute Fahrt. Da wollte die Frau wissen, ja, warum haben Sie mich denn kontrolliert? Und der Polizist, der antwortete, ich bin jetzt schon eine ganze Weile hinter Ihnen hergefahren und ich habe so all die Aufkleber gesehen, die auf Ihrem Auto so drauf sind, so diesen Fisch, Jesus liebt dich und Gott ist dir näher als du meiner Stoßstange. Und Sie müssen wissen, ich gehöre auch zu einer Gemeinde und darum habe ich von den Aufklebern her geschlossen, dass das Auto einem Christen gehört. Aber als ich dann gesehen habe, wie sie mit dem Autofahrer vor ihnen umgegangen sind, da gab es für mich nur eine Lösung. Das Auto ist geklaut. Entschuldigen Sie mein Versehen, einen schönen Tag noch. Die Italiener sagen dazu, se non è vero e ben trovato. Wenn es nicht wahr ist, ist es die Geschichte gut erfunden. Was will uns diese Geschichte sagen? Keine Aufkleber auf dem Auto. Nee. Im Ernst. Nein, im Ernst. Jesus will keine begeisterten Anhänger. Er sucht Nachfolger. Es geht Jesus um mehr als um ein Glaubensbekenntnis. Es geht ihm darum, wie sich dieses Glaubensbekenntnis im Leben umsetzt. Ich behaupte jetzt nicht, dass Nachfolgen wichtiger ist als Glauben. Ich sage nur, die beiden, die sind eng miteinander verknüpft. Das eine kann nicht ohne das andere existieren. Wirklich zu glauben, heißt Jesus nachzufolgen, auch wenn der Weg schwierig wird. Nachfolger, vertrauen Jesus, glauben Jesus, auch wenn sie jetzt gerade nichts fühlen. Sie wollen Jesus, sie lieben Jesus. Nachfolger sind die Nummer zwei, weil sie Jesus als Nummer eins gewählt haben. Nachfolger fragen nicht, was habe ich von Jesus, sondern sie fragen, was hat Jesus von mir? Was habe ich in meinem Leben anders gemacht, weil ich Jesus nachfolge? Nachfolger orientieren sich an Jesus. Und ich frage mich, lasse ich mir von ihm was sagen? Und kann ich überhaupt zugeben, so als Mann, dass ich den Weg jetzt nicht so genau weiß, dass ich nicht so recht klarkomme? Nachfolger, die müssen sich jeden Tag neu entscheiden, Jesus zu folgen. Denn täglich buhlen so viele andere Führer um unsere Gunst. Und es reicht nicht, dass wir es einmal irgendwann getan haben. Die Entscheidung, Jesus zu folgen, die muss täglich erneuert werden, bekräftigt werden. Ich muss mich jeden Tag daran erinnern, hey, da ist einer, der hat eine Ahnung vom Leben. Hat mehr Ahnung vom Leben als ich. Es gibt einen, der ist in der Lage, mich zu führen in meinem Leben. Und er will genau das tun. Und darum ruft er, kommt, folgt mir nach. Im Griechischen ist der Satz, kommt, folgt mir nach, viel kürzer, viel präziser, viel direkter. Da heißt es, ihr, her zu mir, mir nach, jetzt, kommt her. Kommt jetzt mir nach. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und ich frage mich so, Mensch, wie können die beiden das, Andreas und Petrus, sogleich und sofort? Und ich denke, ja, die können das, weil sie Jesus schon vorher kennengelernt haben. Ihr erinnert euch vielleicht an letzte Woche, Andreas und Petrus. Die waren ja schon bei Jesus, die waren ja schon eine Zeit mit ihm zusammen. Aber dann stelle ich mir das so vor, Jesus ging dann in die Wüste und die beiden wieder zurück in ihr altes Leben. Ja, natürlich, sie haben erkannt, Jesus ist das Lamm Gottes, er ist der Messias. Aber dann, so im Alltag, so in der Schwerkraft des Betriebs, da ging das wieder so nach und nach unter. Und plötzlich steht er da, mitten im Alltag, mitten in dem Bereich, der oft so Jesusfrei ist. Da steht er und sagt, kommt. Folgt mir nach. Ich musste irgendwie so an die Blues Brothers denken. So, die Band, die wird wieder zusammengeholt. Ihr, her zu mir, mir nach, jetzt. Und Jesus bittet die beiden nicht so um einen weiteren schönen Moment zusammen. Jesus bittet mich auch nicht so um eine stille Zeit, die ich so aus meinem total verplanten Tag so ihm widme. Wenn der Rest des Alltags, wenn der Rest des Tages von ihm unberührt bleibt. Der Sonntagsgottesdienst, der wird auch zu Schlagsahne, wird zu einem Zuckerguss göttlichen Trostes, wenn ich danach unverehrt, unverändert wieder in meinen Berufsalltag zurückkehre. Ihr, her zu mir, mir nach, jetzt. Und sie verließen ihre Netze. Sie verließen ihre Netze, die Boote, das Haus, sie verließen ihr bisheriges Leben. Ja, einfach alles. Und folgten Jesus nach. Ich denke, wir Menschen, wir kommen alle so mit geballten Fäusten auf die Welt. Und diese geballten Fäuste des Kleinkindes, die finden sich auch später oft. So die Faust, die krampfhaft an was festhalten will. Das ist meins. Was führst du in deinem Leben unter dem Titel meins? Mein Haus, mein Auto, mein Beruf, mein Partner, meine Kinder, meine Geldanlage. Mein Smartphone, meine Internetfavoriten, meine Pornos, meine Weinflaschen, meine Briefmarken, meine eigene Haut. Und die Frage ist, hast du dein Leben schon rausgegeben oder sagst du immer noch oder immer wieder, das ist mein Leben. Hier bin ich Herr im Haus. Ich mach mein Ding. 2 Jahre war ich alt, als laut meiner Mutter meine Alles-Meins-Phase begann. Und ehrlich, diese Alles-Meins-Phase, die ist noch nicht abgeschlossen. Es geht in der Nachfolge darum, so diese geballten Fäuste, Jesus immer mehr so zu öffnen, ihm immer mehr alles hinzuhalten, ihm zu sagen, Jesus, dir gehört alles. Hier, nimm es, wenn du willst. Ich muss nicht alles im Griff haben. Ich muss nicht an allem festhalten. Ich muss nicht alles in der Hand haben. Denn ehrlich, was gehört mir denn? Alles, was ich bin, alles, was ich habe, das ist doch Jesu Eigentum. Das ist seins. Es gibt so eine merkwürdige Redeweise, die gut klingt, die auch fromm klingt, wenn man so sagt, ich stelle dem Herrn mein Leben zur Verfügung. Aber das ist doch ein arroganter, vermessener Unsinn. Wir sagen, ich stelle dem Herrn mein Leben zur Verfügung. Doch es gehört ihm doch sowieso. Es gehört ihm doch sowieso alles. Ich kann doch nicht großzügigerweise ihm etwas zur Verfügung stellen, was ihm sowieso gehört und dann hinterher noch drauf stolz sein. Mich damit brüsten. Er ist es doch, der mir aus seiner Welt großzügigerweise unendlich viel Gutes zur Verfügung stellt. Vielleicht denkst du jetzt, ja, Kollege Pastor, was soll das jetzt bedeuten? Dass ich morgen alles verkaufen soll, dass ich alles verlassen soll, dass ich künftig unter einer Brücke schlafen soll? Nein, das heißt's nicht. Aber ich glaube, es gibt letztlich keine Nachfolge Jesu, ohne dass du ihm alles übergeben hast, ohne dass du ihm alles hingehalten hast. Sonst wird es da nichts draus. Und in den meisten Fällen, da wird es passieren, dass er dich weiterhin in einem Haus wohnen lässt. In seinem Haus, als Verwalter. Dass er dich weiterhin in seinem Auto fahren lässt. Und Männer, es wird auch nicht passieren, dass er dir seine Tochter, die Frau, die er dir anvertraut hat, wegnimmt. Aber diese Frau, die ist sein Eigentum und nicht dein Gebrauchsgegenstand. Das heißt insgesamt nicht, dass Jesus uns wieder in alles zurücklässt, was wir ihm hinhalten. Es kann sein, dass er manches da rausnimmt, weil er sagt, das tut dir nicht gut. Und er wird Dinge hineinlegen, von denen er überzeugt ist, die tun dir gut. Jemand meinte mal, nur wenige Menschen ahnen, was Jesus aus ihnen machen würde, wenn sie sich ihm ganz überließen. Wenn man sich das Matthäus-Evangelium mal durchliest, um so genauer zu sagen, was es ändert, wenn man Jesus alles hinhält, was es heißt, Jesus nachzufolgen, so wie ein Nachfolger denn lebt, was ihn ausmacht, dann lassen sich meiner Meinung nach 5 Dinge entdecken. Für jeden Finger ein Punkt, der diese Hand so langsam öffnet. Erstens, ein Nachfolger lernt bei Jesus, wie das Leben funktioniert. Das Leben verändert sich. Im Neuen Testament, da steht eine Menge darüber, wie das Leben funktioniert. Ohne Sorgen, ohne Hass, ohne Arroganz, ohne Neid, mit so einer natürlichen Frömmigkeit, mit so einem offenen Herzen, mit einer offenen, mit einer großzügigen Hand. Und die Pointe besteht darin, dass eben kein Lebensbereich vor Jesus verschlossen wird. Und die Freude besteht darin, zu erleben, hey, das tut gut. Auch wenn es mich gerade ziemlich fordert. Aber es tut gut. Zweitens, ein Nachfolger wird Jesus mehr lieben als jeden anderen. Und dann ordnen sich alle anderen Beziehungen dahinter ein. Und auch das tut gut. Es tut gut, wenn mein Ehepartner nicht mein Herr und Heiland sein muss. Das tut der Ehe gut. Jesus mehr lieben als alles andere. Und Geld wird ein Mittel. Ein Mittel, das Jesus steuert und den Umgang damit bestimmt. Und auch das, das tut gut. Drittens, ein Nachfolger wird mit Jesus auf dem Platz stehen. Jesus hat seine Jünger so eine ganze Weile zuhören, zuschauen lassen. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt seid ihr dran. Jetzt dürft ihr meine Arbeit in eurer Welt tun. Heilen, vergeben, trösten, herausfordern, mahnen, erklären. Jetzt seid ihr dran. Und ich verspreche euch, ihr werdet dabei Schritt für Schritt eure Grenzen erweitern und mehr und anderes tun, als ihr euch jetzt vorstellen könnt. Und ihr werdet spüren, wie reich dadurch euer Leben wird. Viertens, ein Nachfolger ist nie allein. Ein Jünger hat immer andere, mit denen er zusammen Nachfolger ist. Nachfolge braucht Gemeinschaft. Jesus hat seine Nachfolger in ein Team gerufen. Und die anderen im Team, die sind nicht immer nur nette Freunde. Die sind auch manchmal eine Zumutung, auch eine Herausforderung. Aber Jesus, der will das genau so. Damit wir wachsen aneinander, dass wir miteinander wachsen und füreinander in der Gemeinde wirklich so verlässliche Weggefährten werden. Und fünftens, Jesus lässt seine Nachfolger nie los. Wenn man sich wirklich das Matthäus-Evangelium mal so am Stück durchliest, von vorne bis hinten, dann kann man wirklich manchmal nur den Kopf schütteln. Die Jünger, die haben es oft nicht kapiert, die kriegen es oft nicht so geregelt, die verstehen Jesus komplett falsch, die sind so ständig mit ihren Selfie-Projekten beschäftigt und die enttäuschen ihn. Doch Jesus, der hält zu ihnen, der lässt nie los. Er bleibt den Treulosen treu. Er fängt immer wieder von vorne an. Er sagt es ihnen nochmal. Er vergibt ihnen noch einmal. Er sucht ihr Herz noch einmal. Er kann nicht anders. Er will nicht anders. Er lässt nie los. In dem Ganzen, was wir Nachfolge nennen, geht es nie um die Kompetenz und um die Kraft des Nachfolgers. Es geht hier immer um die Kompetenz und um die Kraft Jesu. Und der sagt, und ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Wenn ich so zurückblicke, ja, ich war lange ein Fan von Jesus, ein begeisterter Anhänger. Und ja, ich entdecke immer wieder solche Fananteile in mir. Auch in meinen Predigten, wenn ich so versuche, so die Sache mit Jesus so verlockend darzustellen, so angenehm, so bequem, so bequem wie möglich, um wenigstens ein paar Fans für Jesus zu gewinnen. Aber Nachfolge, ohne konkrete Schritte, ohne mit Jesus auf dem Platz zu stehen, ohne ihm alles hinzuhalten, läuft nicht. Nachfolge geschieht im Vollzug. Und ich frage mich, wie kann ich mit Jesus, wie Jesus, Pastor sein? Wie kann ich mit Jesus, wie Jesus, Lehrerin sein oder Sachbearbeiter? Wie kann ich mit Jesus, wie Jesus, Mutter sein, Vater sein? Wie kann ich mit Jesus, wie Jesus, in der Familie leben, allein sein, auf eine Ehe zugehen, alt werden? Und ja, auch dies, wie kann ich mit Jesus, wie Jesus, Auto fahren? Jesus möchte sich mit uns in allen Facetten des Lebens verbinden. Und er sagt, komm, folg mir nach. Ich möchte mich mit deinem Leben verbinden, damit du immer mehr wirst wie ich. Du wirst ein Teil von mir und ich werde ein Teil von dir. Du in mir und ich in dir. An einem Baum im Schwarzwald, bei Furtwangen, wer das kennt, da hängt ein Christuskorpus aus Stein an einem nicht mehr zu erkennenden Kreuz. Irgendwie ist dieses Kruzifix mal an diesen Baum genagelt worden. Und die Buche, die ist so nach und nach um diese Christusfigur gewachsen, hat sie immer mehr so umschlossen, hat sie mit der Zeit zu einem festen, zu einem untrennbaren Bestandteil ihres Stammes gemacht. Christus und der Stamm, die sind nicht mehr voneinander zu trennen. Wollte man Christus und diesen Baum voneinander trennen, so würde die Christusfigur vielleicht überleben, aber der Baum ganz bestimmt nicht. Diese Bilder, die sind so eine Entwicklung von 60 Jahren. Der Baum nimmt den Christus ganz in sich auf, bis nur noch so der Christuskopf herausschaut. Christus in mir, unauflösbar mit mir verbunden, in mir gegenwärtig, in allen Lebensbereichen, mittendrin statt nur dabei. Jesus möchte in uns wohnen. Und nicht einfach so emotional, wie man geliebte Menschen in seinem Herzen trägt, sondern wirklich existenziell. Er will in uns hineinwachsen. Am Anfang vielleicht nur so ein bisschen bei all den Zweifeln, die da sind, bei all den Fragen. Aber dann immer mehr, weil wir spüren, dass er uns schon längst liebt, dass er uns bedingungslos liebt und dass er will, dass dieses Leben, dass dein Leben gelingt, verbunden mit ihm in allen Facetten. Und darum ruft er uns zu, ihr, her zu mir, mir nach, jetzt. Damit aus Fans Nachfolgern werden, damit wir mit ihm so zur Einheit, zu einer Einheit verwachsen, damit er uns immer mehr prägt, damit wir uns so an ihn binden, dass unser Reden, unser Tun ihn zum Ausdruck bringt, damit die Beziehung zwischen uns und Jesus so eine Herzensbeziehung wird. Einfach nur, damit Jesus in unserem Leben immer mehr herausschaut. Amen.